Die beiden Thomasse hängen jetzt in der Hängematte, aber hört euch mal an, was sie über den Babler gesagt haben.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Na, der Rubrikentitel gibt jetzt eigentlich vor, worüber wir reden werden. Die SPÖ, sie lässt uns nicht los.
Man kommt der SPÖ nicht aus, obwohl sie jetzt wirklich hart daran gearbeitet hat, sich zu einem weniger wichtigen Faktor in der österreichischen Innenpolitik zu machen.
Ja, ich habe mir gedacht, überlegen wir uns mal einen neuen Zugang, um das Thema anzufliegen. Spielen wir beide jetzt einfach mal, wer hat's gesagt? Jetzt muss Schluss sein mit dem Kasperltheater. Wer hat's gesagt?
Eule. Kasperltheater klingt nach Max Lercher.
Nah dran, vielleicht hat es Max Lercher geschrieben, ausgesprochen hat es Hans-Peter Doskozil in der ZIP vom 23.
Nein, ich glaube, was der Doskozil ausspricht, schreibt meistens der Rolli Fürst, aber wurscht.
Ja.
Außer er spricht einfach was aus und alle denken sich, was hat er jetzt schon wieder gesagt?
Okay, zweite Runde, wer hat es gesagt? Natürlich würde ich als Zweitplatzierter eine Niederlage akzeptieren.
Ob das nicht der Dosko war.
Vielleicht auch, gesagt hat es allerdings auch Andreas Babler am 24.05. im Ö1 Morgenjournal.
Ja, wobei er von Haus aus gesagt hat, wenn es keine klare mehr, also er hat immer von einer Mehrheit von über 50% gesprochen, das muss man da zu seiner Rechtfertigung vielleicht, also er hat das immer betont, ob das jetzt statutenkonform ist oder nicht, aber er ist, was gar nicht so ein bizarrer Gedanke ist, schon davon ausgegangen, dass du, um eine Partei zu einen, was ja jetzt offenbar die Aufgabe ist, ein bisschen über 50% nachweislich haben solltest.
Ja, das könnte jetzt tatsächlich am 3. Juni passieren, denn es gibt nur zwei Kandidaten und falls nicht irgendwie alles schief läuft und die...
Exakt 50 auszukommen.
Ja, genau.
Das wäre nach dem bisherigen Verlauf aber eigentlich das wahrscheinlichste Szenario.
Ja, ich habe mir auch schon Gedanken.
Und dann werfen sie eine Münze und sie bleibt auf der Kante stehen.
Ja, ich habe mir nämlich auch schon Gedanken gemacht, wie könnte man dieses ganze Drama noch in eine dritte Staffel bringen, aber es kann nur so mit einem Gleichstand am Parteitag enden, oder?
Ja, und der Münze, die dann auf der schmalen Seite, auf der Schmalseite zu stehen kommt.
Ich glaub.
Und dann haben wir ein Triumvirat, wobei das ja an sich angedacht ist, wir sind ja alle aufgefordert, sich dann zu versöhnen und im Team zu arbeiten, wobei denke mal, ausweislich seines bisherigen politischen Wirkens, wenn du mit dem Hans-Peter Doskozil in ein Team gehst, würde ich mir als erstes kugelsichere Westen kaufen und einen Vorkoster einstellen.
Du, ich kann nichts dazu sagen.
was ich bemerkenswert fand, und ich weiß nicht, ob ich es überinterpretiere, aber ich habe ja den Max Lercher dann auch in der ZIP erklären gehört, dass jetzt da Ruhe ist und Dosko hat 34% und alles, wenn die Goschen halten.
Für alle jene, die jetzt Max Lercher nicht vor sich haben, dass der Mann mit den hintergegelten Haaren und dem sehr schönen Bart.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen, weil auch der Herr Doskozil hat einen unglaublich akkurat ausrasierten Bart, ne? Also der ist in einem ziemlich exakten Halbkreis die Backen hinuntergezogen und der untere Teil ist dann natürlich zum Goda-Kaschieren gedacht, aber beide haben sehr stark gegelte, zurückgekämmte Haare. Beide sind offensichtlich jeweils Minuten vor den jeweiligen Fotos noch beim Friseur gewesen und diese Art ultrapräzise ausrasierten Bart, wie ihn auch Max Lercher trägt, ich kenne das bisher, in Wien ist das, also das machen eher die türkischen Friseure.
Die syrischen
sind also, ganz stark im Business. Ja. Aber ich bin einmal nachlässig zu einem türkischen Coiffeur gegangen und habe irgendwie die Augen zugehabt, weil er miert war und habe gesagt, ja, das soll ich machen. Und dann hat er gesagt, mach mal Augenbrauen. Und ich habe gesagt, ja, mach du. Und dann hatte ich einen rasierten Scheitel und halbmondförmige dünne Augenbrauen wie Leslie Caron. Der Robert Balfour hat dann gesagt, ich schaue aus wie die Bauchrednerpuppe eines Las Vegas-Künstlers. Und er hat recht gehabt. Aber immerhin, die Augenbrauen sind männlich markant. Aber vielleicht ist es ein Signal an die türkische Community oder an die Leute aus dem arabischen Raum, die es irgendwie doch zu einer Staatsbürgerschaft gebracht haben. Oder auch nicht, vielleicht gefällt einer das einfach.
Ja, wir probieren gerade in unserer Innenpolitikredaktion aufzudröseln, wo die 600 Delegierten jetzt wem zuzurechnen sind. Danke für diese Erklärung, wo man die migrantische Community zurechnen wird müssen.
Ja, nein, Andi Pablo hat ja doch mehr den Style, entschuldige, ich bin gestern auf deiner Couch hergeschlafen. Auch da tun sich wirklich, da sieht man, da kann man die Unterschiede schon ein bisschen herausarbeiten im Zugang.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Schon wieder möchtest du sagen, oder?
Ja, heute bereits zum zweiten Mal, aber wir holen weiter aus.
Genau, denn wir haben uns aus urlaubstechnischen Gründen dazu entschlossen, ein wenig früher in dieser Woche aufzuzeichnen und haben gedacht, ja, da wird ja nichts passieren, oder?
Genau, Armin Wolf hat es auch schon gepostet, er geht nie wieder auf Urlaub. Da muss ich vielleicht dazu erzählen, ich war am Abend, als das Ibiza-Video aufgekommen ist, hatte ich mit Armin Wolf, Guido Tartarotti und Thomas Glavinic einen unserer gemeinsamen Karl-May-Abende, ich weiß nicht mehr, in der Steiermark, weit drin in der Steiermark. Und es war wirklich sehr lustig, weil der Armin sich natürlich am liebsten mit einer Zirkuskanone am Königlberg hätte schießen lassen. Und jetzt sitzt er, wie ich erfahren habe, in einem Hotel ohne WLAN. Es ist sicher schön dort, wo er ist. Aber man muss ihn, glaube ich, nicht näher kennen, um ermessen zu können, was in diesem Mann gerade vorgeht. Also vielleicht ist Hans-Peter Doskozil nicht der, der heute den geschissensten Tag hat.
Ja, zu dem Abend des Ibiza-Videos fällt mir auch noch ein. Ich habe da auch einen fantastischen Abend gehabt, war mit meinen Kindern gerade irgendwo in einem Berghotel, keinen Empfang gehabt, war entsprechend auch verzweifelt. Ähnlich ist es mir gegangen, als Werner Feimann zurückgetreten ist, da habe ich meinen ersten Nachmittag in der Papa-Karenz gehabt, bin auch etwas unrund dann gesessen. Das Kind wollte einfach keine Kichererbsenbällchen essen, was soll ich mal sagen, das war mein größtes Problem damals.
Sehr ungewöhnlich für Kinder eigentlich, Kichererbsenbällchen stehen ja im Ruf, der absolute Ultimate Pacifier bei kindlichen Durchsuchsanschlägen.
Ja, und weil Sie jetzt noch immer dran sind oder sich wundern, wo bin ich da eigentlich, mache ich noch ganz kurz die formale Passage. Willkommen, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast, der in diesen Tagen wirklich hart gemacht wird, dann noch irgendwie am Rande der Satire-Nachricht reinzupacken, denn Sie haben es definitiv mitbekommen, die SPÖ hat einen neuen Vorsitzenden. Als wir diese Folge das erste Mal aufgezeichnet haben heute, haben wir uns relativ interessant darüber unterhalten, wie jetzt Hans-Peter Doskozil die ganze Sache, ja, würde man sagen, anliegen wird, die Einigung dabei der Partei, das Zuschütten der Gräben und dann trotzdem noch eine Brücke über die Gräben zu bauen, wie man derzeit so oft sagt. Andi Pabler kommt jetzt dann mit völlig anderer Methodik daher. Er hat in seiner ersten Stellungnahme, nachdem er erfahren hat, dass er jetzt vermutlich Parteichef ist, gesagt, ich möchte die Wahlkommission als Gremium nochmals ersuchen, die Wahlen nochmals zu überprüfen. Es ist jetzt wichtig, dass keine Fragezeichen bleiben. Ich erwarte mir absolute Transparenz. Also Siegesgeheul ist was anderes, gell?
Es ist jetzt vielleicht trotzdem auch noch wichtig, den zuhörenden Personen mitzuteilen, es ist Montagabend. Und Stand Montagabend ist Andreas Pabler gewählter Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Heute Vormittag übrigens, ich habe dann nochmal kurz, nachdem wir erstmals den Podcast aufgezeichnet haben, in die Wikipedia geschaut und da war überhaupt noch Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Vorsitzende. Also wer weiß, ob es nicht am Anfang auch schon mal, vielleicht hat diese eh gewonnen. Ja?
Ja, oder dieser besagte Bertolt Felber zieht noch einen Ass aus dem Ärmel, das war nämlich auch noch ein dritter Kandidat, den es auch noch irgendwie am Parteitag gegeben hat, den absolut niemand gewählt hat.
Ja, und vielleicht ist da auch, oder vielleicht ist der Kernrücktritt mit einem Formfehler erfolgt und der ist eigentlich immer noch aktiver Vorsitzender. Also wenn es im Vatikan zwei Päpste gibt, könnte es ja ohne weiteres auch einen emeritierten Parteivorsitzenden. Und also wir werden sehen. Es ist ja, Andreas Pabler hat, und normalerweise missbillige ich diese Deutsch-Besserwisserei, aber der Andreas Pabler hat gesagt, es sind nicht anscheinend, sondern scheinbar die Ergebnisse vertauscht worden. Was ja, wenn man das Deutsch ein bisschen genauer nimmt, dass sie nur vermeintlich vertauscht waren, aber in Wirklichkeit doch der Doskozil gewonnen hat. Ich vermute, dass er das nicht sagen wollte und dass es einfach eine landläufige Schlampigkeit war. Aber nachdem, glaube ich, jetzt in beiden Lagern Verschwörungstheorien ohne Ende gedeihen, so wie jetzt noch im Regen die Schwammerl im Wienerwald, wird vielleicht auch das noch in Diskussion geraten. Und der wird aber einfach sagen, na, ich bin ein Arbeiter, ich darf scheinbar und anscheinend verwenden, wie es braucht.
Ja, oder vielleicht er ruft dann doch noch zu einem weiteren Parteitag auf. Hans-Peter Doskozil hat zwar selber gesagt, er hat keine Lust mehr drauf. Er ist jetzt eben tatsächlich Landespolitiker im Burgenland und wird aus dieser Position heraus sich bemühen, seinen Beitrag zur Einigung der Partei zu leisten. Wollen wir jetzt dennoch unter den absolut geänderten Umständen auf diesen Teil des Parteitags zurückblicken, wo wir beide wahrscheinlich relativ gespannt gelauscht haben, den Reden und hinterher noch den Kurzstatements der zahlreichen Delegierten. So ein kleiner Recap, Thomas. Jetzt ist es irgendwie logischer, was man da gehört hat im Angesicht dieses Ergebnisses, oder? Weil die Babler-Rede, sie war schon, ich muss sagen, sie hat ein bisschen mehr Feuer gehabt, jetzt wirklich vom Duktus, von dem, dass er sie immer weiter gesteigert hat, dass es am Ende einfach nur mehr laut war zum Teil. Also jetzt keine inhaltliche Wertung, sondern rein stilistische Wertung.
Ja, also inhaltlich ist halt sehr viel sozialdemokratisches Herzblut mit großen Kübeln ins dafür sehr dankbare Auditorium geschüttet worden. Und so von der Performance kann ich jetzt quasi als auch Berufsvortragender sagen, es ist, der Herr Babler hat zweifellos das Zeug zur Rampensau, das hat er demonstriert. Und es ist ja zuerst auch gesagt worden, naja, also da, das knappe Ergebnis ist ja so interpretiert worden, dass wahrscheinlich war alles ausbackelt und eine Riesenmehrheit für den Tosca und da sind noch ein paar vor Ort umgefallen, was aber jetzt auch ungewöhnlich, glaube ich, wäre für Delegierte. Also ich gehe, ohne mit irgendjemandem davon gesprochen zu haben oder sehr irgendwelche SPÖ-Delegationsberechtigte im näheren Bekanntenkreis zu haben, davor aus, dass die meisten schon gewusst haben werden, wen oder was sie wählen und vielleicht ein paar, vielleicht haben sich ein paar vom Schwung der Rede mitreißen lassen. Aber natürlich, wenn das richtig ausgezählt worden wäre, dann wäre das jetzt natürlich die Superhelden-Story. Ja? Dann wäre da Underdog wie in einem amerikanischen Film, ja, wo dann der Coach, der die Baseballmannschaft übernommen hat, wo alle nur die Verspotteten, der Rothaarige, der Dicke und so, und er peitscht alle in der Pause nochmal und ihr müsst jetzt für euch einstehen und dann gewinnen die das Match und dann ist Abspann. So ähnlich wäre es gewesen, wenn das gleich richtig ausgezählt worden wäre. Da wäre dann eben der Underdog reingegangen, hätte unglaublich brillant aufgespielt und wäre akklamiert auf den Schultern ins nächtliche Linz getragen worden, was dann vielleicht wieder ein bisschen antiklimaktisch ist. Aber im Großen und Ganzen wäre das ein super Drehbuch gewesen. Also einen Überraschungstriumph so antiklimaktisch konsumieren zu müssen, ist sicher jetzt auch für einen Andreas Babler nicht die erwünschte Variante.
Ja, vor allem ist es die fragliche Variante, was das für das Image der Partei bedeutet, weil wenn du nicht mal bis 600 zählen kannst, geschweige denn am Tag einer Urabstimmung in der Partei, einer Kampfabstimmung, nicht einmal dir die Muße nimmst, die Stimme noch ein zweites Mal durchzuschauen und dann auch nochmal das Excel-Sheet zu prüfen, wo steht eigentlich welcher Name drauf. Ja, ich weiß nicht, ob man diesem Verein bzw. dieser Partei dann wirklich, ob es eine Empfehlung ist, ihr das Bundeskanzleramt anzutragen.
Naja, ich würde zumindest als Andreas Babler davon Abstand nehmen, die Verantwortlichen dieser Wahlkommission in die erste Reihe zu stellen beim nächsten Wahlkampf.
Also, andererseits sind sie schon prominent.
Ja, ja, ich glaube eben auch, es wird jetzt wahrscheinlich auch noch Thema werden, dass die, mir ist jetzt der Name entfallen, wie hieß sie, die Wahl geleitet hat?
Frau Grubeser ist übrigens die Lebensgefährtin von Max Lercher, falls du auf den zu sprechen kommen wolltest.
Genau, und das, glaube ich, ist ja in sich schon der Stoff, aus dem Verschwörungstheorien geschmiedet werden, weil auf welcher Seite der Herr Lercher steht, war kein Geheimnis. Aber ich glaube, in Wirklichkeit wird jetzt, glaube ich, bei ganz vielen, wenn wir jetzt neue Posten ausgeschrieben werden sollten in der SPÖ, wird Excel-Kenntnisse als Voraussetzung in den Stellenanzeigen vermerkt sein. Ich kann auch kein Excel. Ich sage ganz ehrlich, aber wenn Sie mich gefragt hätten, willst du diese Wahl auszählen, hätte ich gesagt, na gut, dann zähle ich den Scheiß zweimal durch. Oder dreimal. Und wenn ich dreimal aufs Server komme, wird es schon passen. Also ich hätte mich da vielleicht gar nicht mit Excel-Sheets aufgehalten.
Ja, meine persönlichen Helden an diesem Parteitag waren ja ehrlicherweise weder Hans-Peter Droskozil noch Andreas Babler und auch nicht die nachgereihten Rednerinnen und Redner, obwohl ich mit einem übrigens sogar in die Schule gegangen bin einige Jahre, aber das erzähle ich in einer anderen Episode. So ein bisschen cliffhangern muss man ja auch.
Ja, ja, ja.
Ja, meine persönlichen Helden war dieses Trio, das in der Zwischenzeit dann, während die Leute Jausnen waren, Abstimmungen gemacht haben und ein paar offenbar falsch gezählt haben, welche Lieder die gespielt haben. Hast du da auch zuhören können? Also mein Favorite war jetzt rein musikalisch Sex is on Fire von Kings of Leon.
Ja.
Fantastisches Stück.
Ich vermute vielleicht mit dem Hintergedanken, die Erotik der Macht noch einmal zu unterstreichen, war dann vielleicht eher ein Musikwunsch vom Herrn Droskozil, der ja damals da auch noch nicht gewusst hat, wie es ausgeht. Und vor allem, dass es dann nicht so ausgeht, wie es ausgegangen ist.
Ab. Ja, und dann gab es noch ein zweites Stück. Gell? Das hat mir auch irgendwie, es lässt sich jetzt neu kontextualisieren. Creedence Clearwater Revival ist so quasi jeder Klassiker auf jeder Party-Band-Liste.
Ja, und eben die Heraufbeschwörung vom Unheil. I see there is a bad moon rising. I see there's trouble on the way. Aber was für ein ausgewachsener Trouble da auf seinem Weg war, das haben vermutlich auch die Musiker nicht antizipiert.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Er ist wirklich so wie Sie, ein weltanschaulich überzeugter Sozialdemokrat. Ich finde schon, als halbwegs neutraler Beobachter hat die Performance der SPÖ in den letzten Jahren wehtan. Also man hat sich manchmal wirklich nur mal gefragt, was, wie gibt's das? Wie geht's einem da, wenn man so wirklich, was halt an der SPÖ hängt, wie ein Rapidler an seinem Verein?
Nein, ich bin Austrianer, wie Sie wissen, was auch aber eine ganz bittere Feindschaft ist. Also ich würde mir jetzt wirklich von der SPÖ wünschen. Also ich hoffe, dass die SPÖ jetzt wirklich performt im Herbst, weil sozusagen den aktuellen Status meiner Austria plus der SPÖ beide, das wird ein bisschen hart, ein bisschen viel auf einmal. Nein, also Spaß beiseite. Also ich glaube Folgendes. Ja, da gibt es Potenzial nach oben. Ist so, man wird jetzt sehen, wie der Wahlkampf läuft. Aber man darf eines nicht vergessen. Die SPÖ regiert in 3 Bundesländern erfolgreich, zweifellos, mit großer Unterstützung aus der Bevölkerung. In 5 Landeshauptleuten, inklusive Bregenz, St. Pölten, die ja mitten umringt sind vom schwarzen.
Also Landesregierung, nicht Landeshauptleuten.
Landeshauptstädten. Landeshauptstädten, ja, pardon. 5 Bürgermeister so, ja. In den 9 Landeshauptstädten. Und in vielen großen Städten, und die könnte man jetzt runterzählen, in allen Bundesländern gibt es exzellente Bürgermeisterkandidaten. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein rauchender Trümmerhaufen ist, sondern das ist schon eine Partei, die in dem Land eine Funktion hat, Aufgabe hat und die Zweite Republik auch geprägt hat. Und aus dem Nukleus kannst du sicher viel machen und wir werden sehen, wo das Pendel bei der Wahl hinschlägt. Also ich würde niemandem empfehlen, da jetzt auf einen Wahlausgang zu wetten. Ich glaube, das ist schwieriger vorherzusagen als wahrscheinlich je zuvor.
Das ist es sicher. Man, einer dieser vielversprechenden Bürgermeister ist ja jetzt Parteivorsitzender und ich habe schon die Einschätzung, dass kaum noch einer mit einer so konzertierten Ablehnung vom Tag 1 weg medial begleitet worden ist. Andererseits, um es freundlich oder mit einem Sporttermini zu sagen, ganz zu seiner Form gefunden hat er auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie die laufenden Ereignisse kommentieren wollen.
Nein, ich verfolge sie auch nicht in jeder Ausprägung, muss ich sagen. Ist so. Ich möchte auch gar keine Haltungsnoten vergeben. Also wenn du da vorne stehst, das ist schon schwierig, weil jeder hat eine Meinung, jeder hat eine Einschätzung und es ist wirklich schwierig, selbst auch, ich habe vorhin Selbstreflexion gesagt, da sich ein Urteil zurechtzulegen über die eigene Performance. Weil das Dilemma ist, das Phänomen heißt so schön, aus der Sozialwissenschaft kommen, Reduktion kognitiver Dissonanz. Das heißt, du nimmst wahr, was dich bestätigt und ein Politiker und zwar egal wer, also das ist überhaupt nichts mit Babler zu tun, das ist auf allen Ebenen so, bei allen Vorsitzenden, bei allen Ministern, trifft ja per se vor allem Leute, die sagen, du, es ist großartig gelaufen. Du bist fantastisch. Also noch niemals habe ich jemanden gesehen, der so brillant ist wie du und dabei auch noch so gut ausschaut, apropos George Clooney. Also Das ist die Lage, und da herauszufinden und damit einen Umgang zu finden und zu sagen, na gut, wir müssen verstehen, dass diese Leute, die uns da umgeben, vielleicht 3% der Bevölkerung repräsentieren und dass du andere Meinungen oft gar nicht zu hören kriegst. Und deshalb sage ich ja, zu Feedback schleifen und sei es über Kabarett für Politiker erstaunlich wichtig, also in so Flügelschlag des Schmetterlings. Also wenn man gescheit ist, sollte einem das zu denken geben. Und ich glaube, was der SPÖ fehlt, ist ein bisschen auch ein Korrektiv, wo man dann sagt, okay, diese Führungsaufgabe, die hat ja nicht nur der Herr Babler, das ist eine größere Gruppe, Bundesländer, Gewerkschaft und so weiter, dass halt jeder versteht, dass er da gefordert ist und sich selbst auch in Frage stellt und nicht in eine Komfortzone zurückzieht, dass eh alles super ist.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, so in Chefetagen oder in hierarchischen Strukturen, dass du halt schnell einmal von Sykophanten umgeben bist, die dir unter denig Luft zufächeln. Also nicht, dass ich jetzt einen Job für mich ausschinden will, aber wäre es da nicht sinnvoll, dass man so jemand wie einen professionellen Knuffel sich an die Seite setzt, so ähnlich wie in Rom bei den Triumphzügen hinten immer hinterm triumphierenden General ein Sklave stand, der ihm ins Ohr gesagt hat, bedenke, dass du sterblich bist.
Nein, total. Also ich muss gestehen, ich habe das auch bewusst auch im Freundeskreis, also Leute, die da in der Politik mitgearbeitet haben, die waren härter als der Kickl, Strache und Kurz zusammen. Sowas ist nützlich. Ja.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Eine Frage, die Sie sich vielleicht nicht gestellt haben, die ich mir aber gestellt habe und deswegen ein bisschen recherchiert habe. Was macht eigentlich Andreas Babler? Er hat Hans-Peter Doskozil ja nicht zu seinem Wahlerfolg gratuliert. Das hat Parteigeschäftsführer Klaus Seltenheim machen müssen. Andreas Babler hat nur so irgendwie übermittelt, ja, er wünsche den Verhandlern und von Rot und Grün guten Verhandlungserfolg. Aber was kommuniziert eigentlich der formal große Oppositionsführer, also künftige Oppositionsführer, ja auch in der Vergangenheit schon Oppositionsführer, falls Sie es nicht gemerkt haben. Und da habe ich mir jetzt eine Woche lang rausgesucht, was Andreas Babler über den APA-OTS-Kanal ausgesendet hat. Sprich, das sind wirklich seine Messages, die er raushauen will, wo auch die Partei ein gewisses Sümmchen an Geld an die APA überweist dafür, dass die in diesem digitalen Universum von Presseaussendungen landen. Und ich lese Ihnen jetzt wirklich die vollständige Liste vor. Keine Sorge, wird nicht lang dauern. Babler, der ÖVP ist ein Kanzlerkickl lieber als eine Bankenabgabe. Babler, Ergebnisse alarmierend. Kickl ist brandgefährlich für unser Land. Babler, gratuliere Brammer zu fulminanten Sieg bei Bürgermeisterwahl in Linz. Und Babler, grausame Verbrechen des NS-Terrors verpflichten zur Wachsamkeit und Verteidigung der Demokratie. Oppositionsführer auf bundespolitischer Ebene, zweimal und zweimal gegen Kickl. Die anderen Sachen, gut, eine Gratulation nach Linz, absolut berechtigt, weil wann gewinnt man schon einmal so fulminant eine Wahl wie der Herr Brammer? Und das andere, naja, antifaschistischer Konsens muss immer wieder ausformuliert werden, nichts dagegen, aber ist halt jetzt auch in der tagespolitischen Debatte nachgereiht, würde ich einmal sagen.
Ja, ich weiß eben nicht, also dazu habe ich weitaus zu wenig Einblick in die Interna, ob das jetzt sozusagen eine seine persönliche Kommunikationsstrategie ist oder ob er da irgendwie Berater hat bei Pamela Rendi-Wagner. Man muss ja sagen, er hat in dieser Woche dann, glaube ich, trotzdem mehr Statements rausgeschickt als Pamela Rendi-Wagner oft einmal in einem Monat, weil die hatte ja tatsächlich, das, ich glaube, der Schäuber hat das in einem Hintergrundgespräch mit jemandem aus der Partei erfahren, das war damals die Strategie, Pamela Rendi-Wagner wird sich ins Bundeskanzleramt schweigen. Also vielleicht sind ja, diese Meisterstrategen noch am Werk, die halt irgendwie als Wappenspruch haben, Themenführerschaft ist überbewertet. Vielleicht ist es auch persönliche Gekränktheit. Und ja, also nachdem hier an dieser Stelle der burgenländische Landeshauptmann schon öfter mal als Problembär vorgeführt wurde, sei festgehalten, einfach jemandem aus der eigenen Partei zu einem Wahlsieg nicht gratulieren, ist echt kindisch. Also, um das auch einmal gesagt zu haben. Aber vielleicht wird einfach die Kommunikationsstrategie vorbereitet und spätestens auf Regierungsangelobung wird ein Tsunami an brillant formulierten sachpolitischen Forderungen über uns hereinbrechen.
Oder man macht so, wie es Friedrich Merz ja auch eine Zeit lang probiert hat. Bei Rendi Wagner hieß es, sich ins Kanzleramt schweigen. Bei ihm nannte man das ein bisschen anschaulicher formuliert, im Schlafwaggon ins Kanzleramt. Aber er ist ja jetzt auch in den letzten Wochen doch einigermaßen aufgewacht. Also
ja, aber ganz lustig. Also der kopiert jetzt gerade die Wahlstrategie der ÖVP bei der letzten Wahl Und mit auch dem, mit den absehbaren Erkenntnissen, dass seine Umfragewerte konstant sinken. Also manchmal kann man da wirklich auch nur staunen.
Ja, vor allem er kopiert, nachdem er die ÖVP kritisiert hat. Das muss man auch dazu sagen. Er hat ja den Erkenntnisgewinn der ÖVP schon mitgenommen, rein grundsätzlich.
Ach, wir reden schon wieder über die Schwarzen. Und trotzdem schlägt in dieselbe Kerbe und es sinkt seither auch zugunsten der AfD in den Umfragen. Was eigentlich genau das ist, was der ÖVP passiert ist. Also wenn er sich das Nachbarland schon anschaut. Also ja, ich bin nicht Herrn Merzens Hüter, aber man kratzt sich schon am Kopf.
Vielleicht gibt es ja dem seinen Podcast Friedrich, wie geht's?
Oh my goodness.
Auch beide haben ja in überschießender Euphorie schon mal über Michaela Schmidt als Medienstaatssekretärin gesprochen. Aber seit dieser Woche weiß man einfach, ja, es gibt dort auch noch einen tatsächlich zuständigen Minister. Und irgendwie finde ich es schade, dass man das auf so schmerzhafte Weise erfahren hat müssen, dass Vizekanzler Andreas Babler tatsächlich auch der Medienminister ist. Schmerzhaft, erzähle ich Ihnen gleich, warum ich es persönlich als schmerzhaft empfunden habe. Story ist folgende. Florian Klenk, Chefredakteur des Falters, den wir vor ein paar Minuten bereits einmal ganz kurz erwähnt hatten. Ich imaginiere jetzt, der ist auf der Couch eingepennt, ist dann vermutlich mit dem Kopf auf die Fernbedienung geknallt, ist dann aufgewacht bei einer Fernsehsendung, die Das Geschäft mit der Liebe heißt, auf ATV findet sie statt. Und da hat er gesehen, wie Sextouristen begleitet, gefilmt werden. Und ja, hat es natürlich nicht gut gefunden. Wahrscheinlich jetzt niemand gut gefunden, der zuvor schon diese Sendung gesehen hat und eben mit dem Mindset von Florian Klenk draufschaut. Gestehe, ich habe bis zu Klenks Postingswelle, die dann eben in dieser Nacht offenbar noch losging, auch nicht wirklich wahrgenommen, dass es diese Sendung gibt. Ja, Klenk hat dann quasi mal den eigenen Shitstorm losgetreten, wobei man da nicht Shit unbedingt sagen muss, weil es ja doch ein hehres Ziel verfolgt hat. Interessantestes Posting, aber das ist jetzt echt nur ein Sidestep. Er hat dann auch geschrieben, nein, so einem Sender schreibe ich aber nie wieder Rechnungen.
Ja,
ist auch okay, dass er sich quasi wirtschaftlich aus Moderationen oder Diskussionsrunden da zurückziehen will. Aber dann kam eben auch noch Andi Babler aus dem Plan.
Mittlerweile hat der Sender, glaube ich, ihm gegenüber bestätigt, ja, du darfst den immer.
Ja, also, geschiedene Leute.
Ja, ich muss mal schauen, ich habe einen Termin noch dort, weil ich es gerade gesagt habe, wir haben gestern getroffen, und mal schauen, wie weit es mit der Kontaktschuld ist.
Aber wie gesagt, dann wurde auch Andreas Babler wach und sagte, nein, also als Medienminister, da gefällt mir das nicht, das konkrete Zitat lautet, dieses offene Zurschaustellen von sexueller Ausbeutung von Frauen hat weder medial im TV noch sonst irgendwo in unserer Gesellschaft etwas zu suchen. Und dann hat er quasi auch nochmal den Geschäftsführer von ATV zu sich zitiert, um da, ja, in die Wadel vorwärts zu dran oder wie man das auf Niederösterreichisch konkret sagen würde. Ich finde das jetzt auf ganz, ganz vielen Ebenen problematisch. Also ich finde einmal die Sendung an sich problematisch, unbestritten, das ist nicht in Ordnung, was dort läuft, auch wenn ich jetzt immer nur noch Teile dessen Ganzen gesehen habe. Ich finde allerdings auch das Vorgehen eines Medienministers nicht in Ordnung. Klammer auf, der vor einem halben Jahr noch bei Wolfgang Fellner zum Interview gesessen ist. Klammer zu. Also ich will ganz ehrlich gesagt einfach keinen Medienminister, der hergeht und sagt, Freunde, das dürft ihr senden als privates Unternehmen oder auch nicht, weil als nächstes wird er dann, er ist ja auch Kulturminister, zu dir gehen und sagen, Sie, Herr Maurer, der Schmäh über die Printzeitungen das vorige Mal, dass Sie die eh nur kaufen aus Artenschutzgründen, der ist auch nicht mehr so ganz in Ordnung, den bringen Sie mir nicht mehr. Also da habe ich echt innere Aversionshaltung einnehmen müssen, kann nicht anders, komme schwer davon weg.
Ja, also ich finde auch, also mir geht es ähnlich wie dir. Ich wusste vage, dass es das gibt.
ATV aber, oder Andi Babler?
Babler wusste ich mehr. Ja. Und habe diese Sendung aber eben auch, das hat mich nicht genug interessiert, das mal zu überprüfen. Diese letzte Staffel scheint wirklich ganz besonders ekelgründig zu sein. Da ist Thailand und da scheinen sie sich also über zuerst wirklich bis zur Bewusstlosigkeit betrunken gemachte Prostituierte her. Also es ist sehr grauslich. Ich finde auch, dass ein Sender, der ja wie alle Sender in Österreich teilweise auch staatlich gefördert wird, sowas bitte zu unterlassen hat. Das ist in dem Fall kein wirkliches Geschmacksurteil, weil ich würde auch als Medienminister nicht versuchen, die Schlagernacht am Wolfgangsee zu verbieten, sondern sie lediglich nicht schauen. Aber da ist etwas überschritten, wo man sagen kann,
Aber das muss rechtsstaatlich geregelt sein. Und wenn es das nicht ist, kann man sich darum bemühen. Aber der Medienminister kann nicht sagen, das gefällt mir nicht, da werde ich jetzt mit dem Sender reden. Das ist in einer Demokratie mit gewissen Regelwerk und Institutionen schlicht nicht angemessen. Wäre er noch Bürgermeister von Dreiskirchen und sagt, das ist ein Wahnsinn, und wann das nächste Mal in mein Heirigen kommt, habe ich einen Krawattel, dann darf er das. Aber als Medienminister ist er da zu etwas mehr Rücksicht auf die Institutionen aufgerufen, hiermit, von uns.
Von uns.
Und ich glaube, damit sollte die Sache eigentlich vom Tisch sein. Weil wer sonst soll in Österreich festlegen, wie die Dinge laufen?
Falls Sie begeisterter Hörer unseres Podcasts sind und trotzdem gern das Geschäft mit der Liebe geschaut haben und Sie jetzt ein bisschen übergangen fühlen, weil Ihnen offenbar Ihre Lieblingssendung genommen wird, es gibt auf ATV offenbar noch ein zweites Kleinod, von dem ich auch nichts wusste bis zu Florian Klenks nächtlichen Storm, den er losgetreten hat. Es gibt eine Sendung, die heißt Drunk Dates. Da habe ich nur ein paar Minuten reingeschaut. Das ist nicht wirklich schöner als das andere Ding. Die Episode, die ich gesehen habe, hat daraus bestanden, dass eine Frau nicht österreichischer Herkunft in einem Heurigen sitzt, schon das eine oder andere Achtel hat, und ihr gegenüber ein Mann, der nur mehr lallt und sie trotzdem irgendwie angraben probiert, allerdings in einer Form schon spricht, dass die arme Frau ihn nicht mehr verstehen kann und dann immer wiederkehrend sagen muss, Entschuldigung, ich verstehe sie nicht oder dich nicht. Ich habe immer gedacht, Drunk Dates auf Video, das ist nur das Ibiza-Video, das wir haben. Nein, ATV hat aus dem ganzen Ding noch eine Staffel, mehrere Staffeln sogar produziert.
Ich dann faszinierend finde, dass sowas tatsächlich überhaupt auch als kommerzielles Format noch funktioniert, weil das hast du auf YouTube, auf X, auf Facebook, wenn dich sowas interessiert, kannst du dein restliches Leben wahrscheinlich zubringen, solche Clips zu schauen, und es wird sich nicht so schnell wiederholen. Also, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann, davon abgesehen, wie grauslich und deppert man es findet, das fasziniert mich in dem Zusammenhang auch.
Ja, stimmt.